Und ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass Lernen eben wieder da ansetzt, wo es ansetzen sollte, nämlich bei dem lernenden Menschen, dem lernenden Kind, dem lernenden Jugendlichen. Und dann einfach mal auf diese Ebene zu gehen und sich dafür zu öffnen, dass Kinder Verantwortung übernehmen dürfen für ihr Lernen. Und nicht ich muss sagen, das lernst du bitte so und auf diese Weise und das, sondern dass ich versuche, so gut es in diesem System geht, eine Balance herzustellen und dem Kind auch zuzugestehen, zu sagen, ja, aber ich lerne eigentlich so viel besser. Oder das Kind zu fragen, hey, was brauchst du denn jetzt?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lugard-Podcast. Mein Name ist Finn, ich bin Redakteur und Musikpädagoge und heute spreche ich mit Saskia Nichtzial. Saskia ist unter dem Namen Liniert Kariert sehr aktiv auf Instagram, hat dort schon eine ziemlich große Reichweite und nutzt diese, um Lehrkräften Tipps rund ums Thema Schule auf Augenhöhe zu geben. Wieso eine Bildungsrevolution so dringend nötig ist, wie für sie Schule auf Augenhöhe aussehen kann, was dort ihre Prinzipien sind, wie Beziehungsarbeit auch Musikunterricht gelingen kann und was so ihre Lieblingsrituale sind, all das verrät sie uns in dieser Folge und damit direkt rein ins Gespräch. Du sagst, es braucht eine Bildungsrevolution und du möchtest das Schulsystem verändern. Und das Schulsystem muss sich verändern. Warum ist das so dringend nötig?
Ja, erstmal ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und da sind wir mitten im Thema. Ich habe vor 5 Jahren angefangen, darüber medial so ein bisschen zu berichten. Aber letztendlich habe ich schon während meines Studiums gedacht, irgendwie wird es einfach mal Zeit, dass Schule wieder für die da ist und für die gemacht ist, die da tagtäglich sich drin bewegen. Und das sind Lehrkräfte und SchülerInnen und im weiteren Sinne natürlich irgendwie auch die Eltern, die in diesem Dreieck mit drin hängen. Und ich weiß noch, wie ich in der Uni saß und so ganz viel über Lerntheorien gelernt habe. Und also jahrzehntealte Lerntheorien, die einem sehr deutlich zeigen, wie Lernen funktioniert, dass das was mit Interesse und Motivation zu tun hat und mit Spaß auch und Freude und dass Lernen sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann. Und dann dachte ich, ich bin jetzt irgendwie selber 13 Jahre durch diese Schule gegangen und habe das irgendwie so selten wiederentdeckt. Und auch dann, als ich als Lehrkraft in die Schule kam, dachte ich immer wieder, da ist so ein Riesenbruch zwischen dem, was man sehr wohl schon lange über Lernen weiß, und dem, wie eng Lernen schulisch gedacht ist. Und da hängt nicht nur dran, wie Lernen konkret aussieht in Schule oder welches Setting man doch sehr eng da setzt, sondern auch so Aspekte wie Bewertung, Beurteilung und all diese Dinge. Und ich dachte mir, nee, das darf eigentlich so nicht bleiben und es darf auch Lehrkräften nicht so schwer gemacht werden, sich aus diesem Setting rauszubewegen und zu sagen, nein, ich öffne das jetzt alles. Und ich dachte mir, nee, das muss sich verändern und Schule muss anfangen, sich mit Veränderung zu beschäftigen und auch mit gesellschaftlicher Veränderung mitgehen. Und das ist seit vielen, vielen Jahren mein großer Antrieb, nicht nur in meinem Klassenzimmer ganz direkt, sondern eben auch darüber öffentlich zu berichten und Lehrkräfte und Eltern dazu einzuladen und gerne auch BildungspolitikerInnen dazu einzuladen, diesen Weg mitzugestalten.
Ja, ich habe dich gesehen, du bist da schon ganz aktiv. Ich habe auf dem Podium dich gesehen bei den Grünen, ja, bei der Veranstaltung, ja, dass du da auch schon aktiv bist. Denke ich auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man da Flagge zeigt.
Ja, absolut.
Würdest du denn sagen, dass schon ein Fortschritt zu erkennen ist und dass sich da was tut? Oder bist du fast schon ein wenig frustriert, dass du kämpfst und es passiert irgendwie nichts?
Ich bin irgendwie sowieso ein sehr optimistischer Typ, würde ich sagen. Das heißt, selbst wenn es auch mal so Phasen gibt, wo ich denke, es könnte alles mehr und schneller passieren, bin ich prinzipiell, sehr optimistisch, dass das so Stück für Stück schon so in die Richtung gehen wird, die ich mir wünsche. Und ich merke aber auch in den letzten 2 Jahren, vielleicht ganz besonders im letzten Jahr, dass das Thema Bildung deutlich mehr publik wird. Also man sieht das auf Social Media, finde ich sehr, sehr arg, und da bewege ich mich ja wirklich schon eine ganz lange Zeit, dass immer mehr Lehrkräfte sich auch trauen, öffentlich zu sprechen, sich trauen, auf Missstände hinzuweisen, sich trauen zu sagen, okay, an der und der Stelle habe ich eben vielleicht noch nicht die politische Unterstützung oder habe ich noch nicht die Ressourcen, die ich gern hätte, aber hey, das und das und das kann ich im Kleinen tun. Und da merke ich eine, wie soll ich sagen, einen deutlichen Drive. Und einfach wirklich immer und immer mehr Beiträge, immer mehr Vernetzung, immer mehr Mut bei Lehrkräften, die aufgrund dieser BeamtInnenrolle ganz oft Angst haben, das auch nicht so öffentlich zeigen zu dürfen. Und ich merke da doch ein Umdenken bei vielen KollegInnen, auch auf sehr individuelle Weise. Da haben wir alle so unsere Stärkenbereiche. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich zum einen schon ganz konkret in den Klassenzimmern und Schulen etwas tut. Und gleichzeitig auch das Gefühl, dass die Dringlichkeit immer deutlicher wird. Also dieses Thema ist eben auch immer mehr in Magazinen, in Zeitungen und in diesem journalistischen Bereich taucht das immer mehr auf. Und auch die Worte werden deutlicher in Richtung Bildungspolitik, dass hier dieses Schulsystem, ne, Stichwort Lehrkraftmangel, vor ganz, ganz großen Herausforderungen steht. Und ganz lange hat das wirklich ein Schattendasein geführt, dieses Thema. Und ich merke zumindest, dass der Scheinwerfer kommt. Und das ist vielleicht der erste ganz, ganz wichtige Schritt für so diese globale Veränderung. Und im Kleinen merke ich halt wirklich viele Lehrkräfte, die sich also auch dazu bereit erklären, zu sagen, okay, ich verlasse meinen bisherigen sicheren Hafen und mache mich selbst schon mal so ein bisschen auf den Weg bei all den Dingen, die ich so im Kleinen tun kann.
Jetzt sprichst du von den kleinen Dingen, die kleinen Stellschrauben, die man so selber als Lehrkraft die Möglichkeiten, die man so hat. Was sind denn für dich die wichtigsten und die größten oder auch im Kleinen die Stellschrauben, die es lohnt zu drehen, um das Schulsystem in die Gänge zu bringen sozusagen?
Es ist ja immer so, also wenn ich auch im Austausch mit Lehrkräften bin oder auch eben wie gesagt so die mediale Darstellung, das Bildungssystem ist veraltet, ist verstaubt, ist so nicht gut, ist nicht fair zu Kindern, nicht fair zu Lehrkräften. Und das ist auch so. Und dann ist so mein erster Satz, den habe ich vom Ferdi Stäbner, glaube ich. Den fand ich ganz wertvoll, dass Lehrkräfte auch das System sind. Ich bin ein Mosaiksteinchen davon. Und natürlich kann ich nicht in gleicher Entscheidungsgröße was verändern wie vielleicht jemand, der in der Bildungspolitik oder an höherem und längerem Hebel sitzt. Aber ich kann entscheiden, mit welcher Haltung zum Beispiel ich ins Klassenzimmer gehe. Eine Stellschraube, und ich würde jetzt in meiner doch langjährigen Erfahrung in der Begleitung von Lehrkräften sagen, dass Haltung eine der wichtigsten Stellschrauben ist. Denn ich kann mir ganz viel Methodik aneignen. Ich kann ganz viel im Klassenzimmer öffnen. Aber zuallererst muss ich meine Haltung mitbewegen. Und das bedeutet, dass ich mich beispielsweise auf den Weg mache, mich von Glaubenssätzen zu trennen, die wir aus eigener Schulzeit mitbekommen haben, die wir in unserer Ausbildung mitbekommen haben. Ich habe in meiner Ausbildung immer wieder den Tenor mitbekommen, dass Kinder eigentlich nur darauf warten, den Moment zu erwischen, wo du unsicher bist, um dich dann zu Fall zu bringen. Das klingt jetzt total so, was? Aber so war immer wieder, oh, da müsst ihr ganz, ganz streng sein, sonst funktioniert das nicht, die tanzen euch auf der Nase rum. Und wenn man das in einem Zeitraum mitbekommt, wo es um die eigene Bewertung geht, ne, wir wollen ja einen guten Abschluss haben, dann sitzt man erst und glaubt erstmal sehr doll alles, was einem da so präsentiert wird oder hält sich sehr arg daran und geht dann mit diesem Setting in die Schule. Und ich lade deswegen immer wieder dazu ein, zu überlegen, ist das wirklich so, dass Mütze im Unterricht oder Kapuze auf was mit Respekt zu tun hat? Und ist es wirklich so, dass Strenge der Weg ist, um Kinder in Kooperation und in ein, wie soll ich mal sagen, gutes Miteinander zu bringen? Oder ist es eher Verlässlichkeit und Reflexionsarbeit? Wie sieht Lernen für mich aus? Kann ich mich wirklich einer neuen Art von Lernen auch öffnen? Glaube ich, dass ein Kind gut lernt, wenn es nebenbei kritzelt zum Beispiel? Oder ne, das sind kleine Dinge, einem Kind zu erlauben, die Mütze aufzubehalten, ist jetzt keine große Methode und das ist auch keine riesige Veränderung in irgendwelchen Schulgesetzen. Aber für dieses eine Kind, das sich gerade da unter dieser Mütze zurückzieht, weil es sich kurz einmal auftanken muss und ich erlaube ihm das, für dieses Kind macht das im System einen riesigen Unterschied, weil es spürt, ich bin so mit dem, was ich brauche, hier erstmal fein und okay und werde akzeptiert. Und das sind so, wie gesagt, keine großen bahnbrechenden Veränderungen auf struktureller Ebene, aber machen eben im Kleinen für das konkrete Kind und am Ende auch für mich, weil ich musste nicht ins Schimpfen gehen und nicht in dieses blöde Ermahnen, bei dem wir uns selber auch nicht wohlfühlen, gehen, sondern habe einen kleinen Unterschied gemacht oder für das Kind sogar einen sehr großen.
Du schreibst viel von Schule auf Augenhöhe. ist das schon ein Punkt davon? Wie sieht für dich Schule auf Augenhöhe aus und was sind da deine Prinzipien?
Also Schule auf Augenhöhe ist immer das Bild, das ich gerne aufbaue, weil mein Eindruck von Schule doch sehr hierarchisch sehr hierarchisch aussieht, so in den letzten Jahrzehnten. Da sind erwachsene Menschen, die bestimmen, wie kindliches Lernen aussieht. Und die sagen, so lernt ein Kind am besten. Und es gibt viele Bestimmungen von außen. Und im engsten Fall wird von außen einem Kind herangetragen, wann und zu welcher Zeit es was zu lernen hat, in welcher Form es das zu lernen hat, welche Inhalte es zu lernen hat, wann es essen darf, trinken darf, auf die Toilette gehen darf, sich bewegen darf und so weiter. Wie dieses Lernen eben konkret aussieht, Mütze ab, hinsetzen, leise sein, viel schriftlich, viel schreiben. Da ist einfach wahnsinnig viel, das von oben nach unten geht. Ne? Also eine erwachsene Person, die sagt, ich weiß, wie das hier alles läuft, was in bestimmten Bereichen auch definitiv durch Erfahrungswerte und Expertise so ist. Aber das ist einfach in den letzten Jahrzehnten noch so gewesen, dass das einfach in fast allen Bereichen der Fall ist. Und es gibt wenig Momente und es gab wenig Momente, wo Kinder gefragt werden und Jugendliche gefragt werden, was brauchst denn du, um gut lernen zu können? Denn Menschen sind Individuen und das sieht einfach nicht gleich aus. Und ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass Lernen eben wieder da ansetzt, wo es ansetzen sollte, nämlich bei dem lernenden Menschen, dem lernenden Kind, dem lernenden Jugendlichen. Und dann einfach mal auf diese Ebene zu gehen und sich dafür zu öffnen, dass Kinder Verantwortung übernehmen dürfen für ihr Lernen. Und nicht ich muss sagen, das lernst du bitte so und auf diese Weise und das, sondern dass ich versuche, so gut es in diesem System geht, eine Balance herzustellen und dem Kind auch zuzugestehen, zu sagen, ja, aber ich lerne eigentlich so viel besser. Oder das Kind zu fragen, hey, was brauchst du denn jetzt, um nachhaltig zu lernen, damit es beim Lernen gut geht, damit Lernen dir Spaß macht, damit du was mitnimmst. Und klar braucht es am Anfang, gerade bei den jüngeren Kindern, noch mehr Impulse von mir. Aber allein dieses auf die Augenhöhe gehen und sagen, hey, jetzt gucken wir mal, was für dich hier wichtig und gut und richtig ist, was für dich gut funktioniert. Und das ist so der grundlegende Weg, um den es mir geht. Ne? Dass Lernen einfach nicht von außen so krass vorgegeben wird oder die Lernart nicht so krass vorgegeben wird, sondern dass eben dieses ganze Setting Schule sich ein bisschen daran erinnert, um wen es da eigentlich geht. Und dass, sobald es um Menschen geht, dass nie ein Weg sein kann, den man fest vorgibt, sondern dass man wirklich runtergehen muss und fragen muss, hey, wie sieht das für euch aus? Was braucht ihr? Was brauchst du?
Ja, das geht ja dann weiter mit der Bewertung von Erwachsenen. Erwachsene sagen, was richtig, was falsch ist, machen Noten.
Genau.
Wie kann man das am besten umgehen? Oder wie machst du das? umgehen kann man es halt manchmal gar nicht. Man muss am Ende irgendwie was aufschreiben, leider. Man kann natürlich erklären, wenn es noch Texte gibt dazu im Zeugnis, dann ist es noch etwas aussagekräftiger als dann die Note an sich.
Ja.
Kannst du da vielleicht was zu sagen?
Also ich finde es ganz spannend, dass es eben so einfällt, indem man merkt, es fängt an, sich was zu bewegen. Es gibt jetzt momentan immer mal wieder Berichte von Modellschulen, die sich auf den Weg machen, notenfrei zu arbeiten. Und ich bin auch zum Beispiel im Austausch mit Schulen, wo die Schulleitung gesagt hat, hier gibt es jetzt einfach keine Noten mehr, ich bestimme das jetzt. Und wir geben einfach keine, also im Grundschulbereich muss man sagen. Ne? Ich vermute mal, dass das an weiterführenden Schulen noch ein bisschen länger dauert, aber es ist ja gut, wenn es einfach erstmal irgendwo anfängt. Und diese Schulleitungen haben wirklich, ich bewundere den Hintern in der Hose, den die haben, zu sagen, wir machen das nicht mehr. Und natürlich ist das laut Gesetz auf der einen Seite eigentlich nicht so gedacht, aber es gibt andere Aspekte in dem Gesetzen, die sagen, ich soll Kinder hier individuell begleiten und individuell fördern und in dem stärken, was sie können. Das steht auch im Gesetz und das beißt sich für mich. Und solange mir meine vorgesetzte Riege sozusagen nicht begründen kann, inwiefern ich das zusammenbringen soll, setzen wir die hier erstmal aus. Also habe ich ganz großen Respekt vor diesem Mut und weiß deswegen auch oder sehe, wie gut das funktionieren kann, wenn so ein ganzes Kollegium natürlich auch mitzieht und bestimmte Strukturen sich anpassen, dass notenfrei dann wirklich ganz gut klappen kann. Wenn das an der Schule noch nicht so ist, was in der Regel so ist, ich muss auch Noten geben, dann versuche ich die Bewertung so aussagekräftig wie irgendwie möglich zu gestalten. Das ist so ein Weg. Es gibt diese Ziffern, aber ich achte auf sehr kontinuierliches, regelmäßiges Feedback, sodass diese Note dann halt so ein Punkt zwischendurch ist, aber ich einem Kind auch ganz klar sagen kann, schau mal, wir haben doch letzte Woche über den Punkt gesprochen und wir haben festgestellt, dass du da schon richtig fit bist. An diesem einen Tag, wo wir diesen Test geschrieben haben, da hat es aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht so funktioniert, wie wir uns das beide gewünscht haben, aber das Kind kann zurückgreifen auf viele Wochen vorher, in denen wir auch regelmäßig reflektiert haben und geschaut haben, was klappt gut, wo geht's noch weiter, was können wir noch verändern, wo können wir weiterarbeiten, sodass diese einzelnen Tests und diese einzelnen Bewertungssituationen eben nur noch so kurze, wirklich nur noch so kurze Momentaufnahmen sind und auch von einem Kind so eingeordnet werden können. Mhm. Das ist so die eine Möglichkeit. Dann versuche ich möglichst vielfältig mir Bewertungen zu notieren, gerade im Musikunterricht. Wir müssen eigentlich pro Halbjahr einen Test schreiben, meine ich. Der zählt zwar nicht relativ viel, aber ich mache das immer mal wieder so zwischendurch, ne? So kleine schriftliche, mündliche Abfragen in ganz lockerer Form und nutze dieses Feedback dann auch wieder, was dann kommt von den Kindern und sagt dann, hey, guck mal, da kann man jetzt weiterarbeiten. Und das notiere ich mir alles schon, sodass das nicht dieser eine Moment ist. Und versuche mit diesen Noten dann, also ich versuche denen gar nicht so viel Raum zu geben. Das ist eine Ziffer, die taucht da ab und zu mal in meinem Unterricht auf. Viel wichtiger ist das, was jeden Tag passiert, ne? Das Feedback im Kleinen zwischendurch, die Bestärkung im Kleinen zwischendurch, nicht vorführen irgendwie, ne? Also Kinder da nicht irgendwie zu beschämen oder fortzuführen in ihren Lernprozessen, was einfach in unserer Schulzeit ja noch gang und gäbe war, ne? Dieses vorne an der Tafel vorrechnen, obwohl der Lehrer oder die Lehrerin eigentlich genau weiß, dass das gerade diesem Kind total schwer fällt und so. Ne? Ja,
vorsingen.
Ja, genau, solche Sachen. Also vorsingen, ja. Ist bei mir zum Beispiel einfach kein, ich gebe keine Vorsingnoten. Das mache ich nicht. Also ich lasse die Kinder zumindest nicht einzeln singen. Ne? Wir machen das in Gruppen. Ich merke das im laufenden Unterricht. Ich gehe rum. Ne? Ich habe ja ein Gehör, auch ein ganz gut geschultes Gehör als Musiklehrkraft, würde ich sagen. Und manchmal sage ich auch, den Part benote ich nicht. Ich finde gerade in so Fächern wie Kunst und Musik, denke ich mir, das nehme ich so ein bisschen für mich mit. Ich weiß, wo die Kinder stehen. Aber da sage ich jetzt nicht, aha, dieser Bereich ist eine 4. Das finde ich total, mache ich einfach nicht. Und ja, gerade so die Fächer, in denen ich da so ein bisschen mehr Freiheit empfinde, tun mir da natürlich auch ganz gut. In anderen Fächern muss ich es mehr machen. Und da versuche ich es so fair wie irgendwie möglich zu halten und eben ganz viel im laufenden Unterricht zu machen und nicht so sehr den Fokus auf diese einzelnen Momente zu legen, wo dann meine Ziffer stehen muss.
Ich bin über ein Motto von dir, das ist mir so im Kopf geblieben. Du sagst, dass loslassen und trotzdem der sichere Hafen sein, das ist so dein Ziel oder auch ein Ansatz von dir. Mhm. Wie gelingt dir das? Und was meinst du genau damit?
Das ist eigentlich vor allen Dingen oft an Eltern gerichtet, ne, die ja auch Teil des Settings Schule sind, gilt aber letztendlich für alle Menschen, die Kinder in ihrem Großwerden, Erwachsenwerden begleiten. Letztendlich geht es immer darum, Kinder zu befähigen, entsprechend ihrer eigenen Möglichkeiten in eine eigene Kompetenz zu kommen, in eine Selbstständigkeit zu kommen, um dann später gut zurechtzukommen. Und gerade so Beziehungsarbeit und Bindungsarbeit wird sehr schnell so in diese Kuschelpädagogik-Richtung geschickt und wird sehr, sehr schnell verstanden als, ich bin da die ganze Zeit dran, ich bepemper die ganze Zeit, ich nehme die ganze Zeit, mach doch nochmal hier, mach doch nochmal da, tu nochmal dieses. Und je jünger das Kind, desto näher bin ich wahrscheinlich auch dran. Aber letztendlich geht es darum, Kindern in ganz vielen Bereichen viel Stärkendes mitzugeben. Gerade jetzt, wenn wir mit so den Lernbereich anschauen, zu sagen, wir gucken mal, was Lernen unterstützt. Wir gucken, was du im Lernsetting gebrauchen kannst. Ich gebe dir Strategien mit an die Hand, die du vielleicht nicht immer jetzt schon kompetent nutzen kannst, aber ich gebe dir das und dann vertraue ich darauf, dass die irgendwie da sind und verankert sind. Und dann lasse ich los und vertraue darauf, dass Kinder ihre Erfahrungen machen, dass das manchmal klappt und manchmal nicht und dann eben nochmal neu versucht werden muss. Und in dem Moment, wo ich merke, jetzt ist das Kind aber an einer Stelle, wo es mich als Auffangnetz braucht oder doch nochmal Begleitung braucht, Hinweise braucht, Unterstützung braucht, dann bin ich da. Ne? Also es ist immer dieses, wir sind die, die begleiten, und begleiten heißt anbieten, Vorbild sein, aber immer mit dem Hintergrund, ich tue das, damit du das irgendwann selbstständig nutzen kannst und selbstständig auf all diese Dinge zurückgreifen kannst. Das ist so ein bisschen damit gemeint. Und für Eltern ist da auch immer so ein bisschen der kleine Appell drin sozusagen oder die Einladung drin, darauf zu vertrauen, dass auch wenn Kinder nicht immer nur Schönes in Schule erleben, auch bei mir im Klassenzimmer passiert nicht immer nur Schönes, so ist das Leben nicht. Da warten immer Herausforderungen, aber die sind auch in Ordnung und das sind Berge, die Kinder lernen dürfen zu besteigen, mit ein bisschen Hilfe, aber eben auch, um dann irgendwann so diese Schritte selbstständig zu gehen, aber eben nie allein, denn irgendwo dahinter haben sie ihr Netz und ihre Bezugspersonen.
Würdest du sagen, dass sich das Fach Musik besonders gut eignet, um Beziehungsarbeit in der Schule zu leisten? Und zum Beispiel hast du in unserer Kolumne jetzt über Projektarbeit im Musikunterricht geschrieben, und sagst, wie sich das eignet dazu zum Beispiel. Würdest du sagen, das ist so, dass sich Beziehungsarbeit im Musikunterricht besonders gut anbietet, dass man das da leisten kann? Man kann es in jedem Fall einbinden. Würdest du bestimmt jetzt antworten?
Genau. Ja. Hat man mir schon angesehen.
Genau. Aber jetzt mal bezogen aufs Fach Musik, was gibt es denn dort für Möglichkeiten?
Ich finde diesen Aspekt total wichtig, denn wann immer ich über Beziehungsarbeit in Schulen spreche, kommt nämlich gerade von Fachlehrkräften, die eben in Fächern unterrichten, die nicht viele Stunden haben, und Musik ist ja nun mal eins davon, dann kommt eher dieses, ja, ist ja alles schön und gut, kann ich mir als Klassenlehrkraft gut vorstellen, oder in Fächern, wo ich einfach oft auch mit den Kindern zusammen bin, aber gerade in so den Randfächern, wie sie ja dann so gern genannt werden, ist das schwierig. Oder wenn ich nur zweimal in der Klasse bin pro Woche, manchmal nur einmal, ich bin ja auch Musiklehrkraft, ich bin in den zweiten Klassen, habe ich eine Stunde Musik pro Woche, dementsprechend häufig sehe ich die Kinder. Da ist das ja immer alles nicht möglich. Und darum finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt, denn ich habe momentan gerade nur Musikunterricht. Ich bin ein bisschen verfrüht aus der Elternzeit zurückgekommen und fange so ein bisschen notfallmäßig Stunden an der Schule auf und habe gerade ausschließlich Musikunterricht in 5 Klassen. Ja, und das war ein ganz spannendes Feld für mich, um jetzt mal zu gucken, wie gut komme ich mit den Kindern so in diese Beziehungsarbeit tatsächlich. Und ich muss sagen, dass sich das bestätigt, was ich eben auch vorher schon vertreten habe, dass das schon geht, gerade auch im Fachunterricht. Und Klassenlehrkräfte haben vielleicht manchmal einen Beziehungsvorsprung, weil die sehr lange auch kontinuierlicher mit den Kindern arbeiten. Ich wechsle manchmal nach einem Jahr auf die Klasse, wie das in solchen Fächern dann oft ist. Das auf jeden Fall. Und die haben einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber ich merke, dass das im Fach Musik doch auch ein ganz tolles Feld ist, weil es so vielfältig ist. Und gerade du hast das Thema Projektarbeit angesprochen, gerade so im Projektbereich kann ich natürlich viele verschiedene Bereiche bedienen und sagen, hey, ich sitze jetzt nicht hier und wir singen nur, und alle, die jetzt irgendwie mit dem Singen nicht so identifizieren können, ja mal Pech gehabt, sondern ich kann ganz viele Bereiche anbieten und da den Interessen von Kindern gerecht werden. Das ist auch so ein Augenhöhenpunkt. Ich kann Eigeninteresse von Kindern auch in die Projektarbeit einfließen lassen. Ich löse mich mit Projektarbeit ja aus diesem starren Takteinheiten und öffne das Ganze so ein bisschen. Das ermöglicht mir so viele kleine Momente, hier mal so ein Minütchen, da mal so ein Minütchen, dass ich mit so einem Kind sprechen kann. Das merke ich zum Beispiel. Was ich aber auch gleichzeitig merke, ist, aufgrund dieser wenigen Stunden, die ich in den Klassen habe, muss man Beziehungsarbeit manchmal einplanen. Und ich tue das zum Beispiel mit eingeplanten Begrüßungs- und Abschlussrunden, die dazu dienen, auch kurze Gespräche zu führen. Also so einen kleinen Wie geht's dir Begrüßungskreis, wo alle Kinder kurz sagen, hey, bin heute so und so drauf. Und ich finde so gerade Musik, gerade wenn es auch um Dinge geht, die wir aufführen, was das auch so in unserer Bindung macht. Wir haben so alle paar Wochen an der Schule so eine kleine Schulbühne. Und ich versuche eigentlich immer regelmäßig so nacheinander, dass jede Musikklasse, die ich so habe, da irgendwie meinen kleinen Auftritt. Von so einem kleinen Liedchen bis hin zu Tänzen oder was auch immer haben kann und was das gerade in solchen Fächern für die Beziehungsarbeit tut, wenn wir als Team da vorne stehen und sagen, hey, schaut mal, wir hier alle zusammen, wir haben was vorbereitet und das zeigen wir jetzt mal. Das macht natürlich auch zum einen was so mit der Haltung der Kinder. Ich habe hier was vorgeführt und ich habe was geschaffen und geschafft. Aber es macht auch ganz viel mit uns als Team. Und ich merke jetzt nach 2 Monaten, die ich wieder zurück bin, dass ich schon zu allen Klassen eine total gute Bindung aufbauen konnte. Und ich habe das Gefühl, gerade aus diesem Fach, wo der Leistungsdruck raus ist oder ich ihn einfach auch rausschiebe, ehrlich gesagt, sogar wirklich auch nochmal eine andere Chance ist, da sich Zeit zu nehmen und Ruhe zu nehmen, um die Kinder zu sehen und mit denen irgendwie in die Arbeit zu gehen.
Du hast gerade schon ein Ritual angesprochen, was du machst, so ein Kreis am Anfang und am Ende, den, wie hast du es gerade, den WG-Zielkreis?
Wir sagen immer, das ist immer eigentlich unsere, ja, so Stimmungsrunde, wir haben so eine Wetterrunde, ne? Also wie sieht es so aus gerade, genau.
Was sind so deine, oder gibt es ein Lieblingsritual, was du hast, was du vielleicht hier teilen möchtest, bei dem du sagst, das ist irgendwie, habe ich etwas für gebraucht, bis ich das rausgefunden habe, wie toll das eigentlich ist oder was entwickelt und das hat den und den Effekt. Gibt es da?
Ja, so etwas? 2, 3 Sachen. Also dieser wie geht's mir Kreis, ne, diese kleine Stimmungsrunde am Anfang finde ich total hilfreich, weil egal was danach kommt, egal wie diese Stunde läuft, ich hatte einfach total sicher schon diesen ersten Moment am Anfang und das ist kein langes Erzählen. Es geht einfach runter, mir geht's heute gut, mir geht's heute nicht so gut, weil in Sport hat mein Fußballteam verloren. Und einfach dieses, ich kann kurz sagen, wie es mir geht und es interessiert jemanden. Und ich kann manchmal da schon eine kleine Verbindung zu einem Kind aufbauen, bei dem ich schon sehe, ist heute nicht in der besten Verfassung. Ne? Und das ist so, da kann ich einen kleinen Spruch antworten oder so. Und dann habe ich das auf jeden Fall schon mal sicher, egal was danach kommt. Das finde ich total gut. Ich mag, gerade im Musikunterricht kann es einfach lauter werden, wuseliger werden, wenn die so in ihren Projekten da arbeiten oder wenn wir auch zusammen singen oder musizieren auf andere Arten und Weisen, zusammen gestalten, dann ist es einfach unruhiger manchmal. Da ist ja wenig Arbeit so am Platz. Und da mag ich manchmal ganz gerne so kleine Zwischenrituale, die runterbringen. Wir bereiten immer unser Gehör vor auf Musik, indem wir ein kleines Transparentpapier so leise wie möglich im Kreis rumgeben zum Beispiel. Die Challenge ist, dass man so wenig wie möglich von dem Papier hören darf. Und einerseits hört das Ohr natürlich ganz genau hin, ob man es doch knistern hört und alle sind so ganz leise. Und das ist so ein Moment zum Runterbringen. Und ich mag auch sehr meinen Abschlusskreis, denn wenn eine Stunde zum Beispiel wirklich mal nicht so lief, wie ich mir das gewünscht hätte, gibt es ja immer mal, habe ich immer am Ende diesen Abschlusskreis, in dem wir kurz nach, ich habe einfach so 3, 4 Impulssätze und Fragen. Bei mir ist das immer, was haben wir heute gemacht, was haben wir heute geschafft, was nehmen wir uns so für die nächste Stunde vor, gab es irgendwie Stolpersteinchen. Dann gibt es manchmal so eine kleine, dann gibt es so eine Karte, da geht es darum, gibt es irgendwen, bei dem ich mich jetzt gerade entschuldigen möchte oder irgendwas, was ich noch loswerden möchte? Und da kommen ganz oft dann nochmal so kleine Sachen. Oder ich kann dann auch sagen, boah, liebe Klasse, so und so, ich war heute nicht so gut drauf, ne? Das tut mir total leid. Und ich denke, in der nächsten Runde starten wir wieder frisch und motiviert. Und der Abschluss ist immer ein, ich habe so einen Ton, den ich anschlage und der so, ich sag mal, 20 Sekunden klingt. Und wir sind alle ganz ruhig und leise und hören diesem Ton zu. Und in dem Moment, wo dieser Ton verklungen ist, geht es weiter mit dem nächsten. Also die gehen dann in den Sport oder haben Pause oder was auch immer nach meiner Stunde dran ist. Und diese Minute, oder diese, wir nennen das Ruheminute, es ist nie eine ganze Minute, die ist einfach so ein Abschluss. Ich gehe immer aus dem Klassenzimmer nicht in diesem Gewusel und Chaos raus, gerade so, wenn man nur diese eine Stunde hat, sondern und wenn ich den ganzen Abschlusskreis nicht schaffe, diese 20 Sekunden, diesen kurzen Ton, den machen wir immer. Und der zum Beispiel ist auch total schön. Und also der rundet diese Stunde immer ab, egal wie sie vorher lief.
Mit einer Klangschale dann?
Oder ja, ist, also ist, wir haben alle, also ich habe entweder so eine Klangschale oder so einen Klangstab auch. Ne? Die, ja, genau.
Gibt es irgendwas oder Situationen, in denen du richtig Schwierigkeiten hast, die Schule auf Augenhöhe sozusagen beizubehalten und wo man halt wirklich Grenzen, das Gefühl hat, man muss hier irgendwie mal eine Grenze setzen und Und sagst du dann auch mal einfach so, das geht hier gar nicht oder so und bist dann, gehst da raus?
Natürlich gibt es sowas. Ja. Also ich bin ja trotzdem selbst auch in einem System groß geworden, das hierarchisch geprägt war. Ich habe ja trotzdem eine Ausbildung hinter mir, die jetzt mich nicht super fit gemacht hat in diesem Bereich. Und ich bin auch nur ein Mensch mit Tagesform. Und natürlich gibt es manchmal Momente, wo mir so im Affekt so Sätze rauspurzen und ich dachte, das sagst du aber niemals, niemals sagst du zu SchülerInnen sowas. Und dann purzelt mir da raus und ich denke mir, oh, na toll. Aber das ist, also darüber spreche ich dann mit den Kindern, ne? und sage, war jetzt nicht mein glorreichster Moment. Oder gerade wenn Klassen mich noch nicht gut kennen und wir finden so zueinander, dann kommt ab und zu dieses, mir hat am Anfang so in der ersten oder zweiten Woche, als ich wieder da war, ein Kind gesagt, oh Frau Nichtser, sei doch mal strenger. Und
die kennen das wahrscheinlich ganz anders. Ne? Das ist ja natürlich von anderen Lehrkräften, die anders unterrichten.
Ja, also ne, da muss man, also das ist dann, also vielleicht sind es Kolleginnen, die anders unterrichten, was ja auch okay ist. Man soll unbedingt erstmal authentisch sein, das ist das ganz Wichtige. Und dann ist es eben ganz wichtig, und das ist dann manchmal, meistens mittlerweile gelingt es mir ganz gut, sich das nicht zu persönlich zu nehmen im Sinne von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann eben entsprechend so angegriffen zu reagieren, sondern das wirklich anzunehmen und zu fragen, wie meinst denn du das genau? Lass uns da gleich nochmal drüber sprechen, wenn das jetzt in einer Situation kommt, wo ich nicht drüber sprechen kann, gerade im Ablauf. Und dann habe ich mich mit diesem Kind zusammengesetzt und habe gemeint, das würde mich jetzt mal interessieren, wie du das meinst. Was würdest du dir denn von mir wünschen? Soll ich ganz laut werden oder soll ich bestrafen? Was? Und dann meinte er, nee, eigentlich findet er das ja ganz gut. Und es ging darum, dass ich für ihn war die Situation oder für dieses Kind war die Situation im Sitzkreis, dass ich einen Moment warte, bis so alle leise sind. Und er meinte, für ihn ist das anstrengend. Er möchte, dass ich sofort sagen, alle sollen ruhig sein und wer nicht sofort ruhig ist, darf nicht im Kreis sein oder so. Irgendwie so war seine Idee. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen und manchmal steht dahinter auch, also kann man sich dann schon reflektieren und fragen, vielleicht bin ich an manchen Stellen nicht verlässlich genug. Die meinen ja Strenge ganz oft eigentlich, da meinen sie eine Verlässlichkeit. Ne? Dann sich zu reflektieren und zu fragen, bin ich vielleicht an manchen Stellen, nehme ich Dinge nicht schnell genug wahr, bin ich da vielleicht nicht zu verlässlich. Also dann wirklich so auch zu schaffen, in solchen Momenten zu sagen, einmal durchatmen und zu gucken, was steht hinter solchen Aussagen und muss ich da wirklich ein bisschen was anpassen. Und solche Momente gibt's. Und wie gesagt, es gibt auch Dinge, die mich ganz schnell anpieksen irgendwie dann doch mal. Ne? Oder ich habe einfach mit dem falschen Bein aufgestanden und so. Aber ne, wir sind keine Roboter und Kinder, auch das ist ein Lernmoment, wenn sie sehen, wir sind auch fehlbar. Ne? Und wie gehe ich jetzt damit um, dass mir vielleicht was nicht so geglückt ist oder ich nicht so super gut drauf war? Und auch das ist ein total wertvoller Moment, wenn ich es schaffe, vor einer Klasse zu stehen und zu sagen, also gestern habe ich mir selber nicht so gut gefallen. Ne? Das so möchte ich gar nicht sein und es tut mir leid und wir gucken mal, wie wir heute besser zusammenfinden.
Gut, das war's soweit. Ganz lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Ganz, ganz gern. Dankeschön fürs Gespräch.
Und auch ich sage danke für das Gespräch und möchte noch einmal erwähnen, dass Saskia ein neues Buch veröffentlicht hat. Hallo Schulanfang heißt es. Und in diesem Buch geht es darum, welche Vorbereitungen wirklich hilfreich sind und worauf es beim Übergang in die Schule ankommt. Und wie Eltern diesen unterstützen können. Falls ihr Feedback habt, dann schreibt es gerne an podcast@lugat-verlag.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Finn.